Gutes hält sich. Seit 25 Jahren.
Also mein Name ist Josephine Jackson. Ich bin aus Tübingen und arbeite auch dort. Ich bin 36 Jahre alt, Sozialarbeiterin. Ich habe den Master in Sozialer Arbeit mit dem Schwerpunkt internationale soziale Arbeit absolviert. Ich bin vierfache Mutter und genau.
Und damit herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt. Heute mit mir Lea und Josephine Jackson. Wir sprechen heute über das Thema Rassismus, Empowerment und Widerstand schwarzer Menschen und wie sich dieser auf die Gesellschaft auswirkt. Josephine Jackson ist ebenfalls tätig in der ADIS e.V.
Ja, also ADIS ist ein Verein, der verschiedene Schwerpunkte hat. Und zwar bestehen die aus der Empowerment-Arbeit, aus der Praxisentwicklung und auch aus der Antidiskriminierungsberatung. Das bedeutet, dass wir zum einen lokal, aber auch bundesweit Empowerment-Angebote machen für Menschen, aber da auch TrainerInnen ausbilden im Bereich Empowerment-Arbeit. Dann beraten wir Institutionen und Vereine, Gruppen zu einer Öffnung hin zu einer diskriminierungssensiblen Öffnung. Und dann gibt es auch noch die Antidiskriminierungsberatung, die findet in Tübingen statt, aber auch in anderen Städten in Baden-Württemberg. Da geht es ganz konkret darum, dass es dass wir verschiedene Anlaufstellen haben, zu denen Menschen kommen können mit unterschiedlichsten Diskriminierungserfahrungen. Die können sich dort Rat suchen, Beistand suchen und werden da in verschiedenen Bereichen unterstützt. Also in Tübingen ist die Antidiskriminierungsberatung offen. Wir haben dann noch eine Stelle in Stuttgart, die hat den Schwerpunkt, dass geflüchtete Menschen beraten werden, die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt erleben. Ja, also so, das sind jetzt erstmal grob die Bereiche, in denen wir tätig sind.
Okay, und ich meine, also Rassismus gibt es ja tatsächlich nicht erst seit ein paar Wochen, sondern halt wirklich schon ewig, leider, sag ich mal dazu. Können Sie vielleicht was zur Widerstandsgeschichte schwarzer Menschen in Deutschland erzählen?
Ja, also es ist so, dass es ja schon, also es gibt nicht erst seit 30, 40, 50 Jahren schwarze Menschen in Deutschland. Es gibt Berichte, dass schwarze Menschen schon vor 200 Jahren oder noch vor längerer Zeit nach Deutschland eingewandert sind, beziehungsweise nach Deutschland gebracht wurden. Und es hier aber auch viel zu wenig im Bewusstsein ist, dass es überhaupt eine Existenz von schwarzen Menschen gibt. Ja, also dass es schwarze Deutsche gibt, die auch schon seit 3, 4 Generationen in Deutschland leben. Und die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland ist eng verknüpft auch mit der Kolonialgeschichte, mit der deutschen Kolonialgeschichte, auch mit der Tatsache, dass während der Kolonialzeit zum Beispiel auch sogenannte KolonialmigrantInnen nach Deutschland gekommen sind, um hier, sage ich mal, zu arbeiten. Und es ist so, dass das Wissen darüber, dass wir hier einfach schon länger ein Teil der Gesellschaft sind, ist nicht vorhanden. Und noch weniger ist das Wissen darüber vorhanden, dass die Geschichte schwarzer Menschen auch stark verknüpft ist mit der Unterdrückungsgeschichte. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, also ich glaube, Jahreszahlen sind an der Stelle vielleicht nicht ganz so interessant, aber wenn wir daran denken, dass Deutschland auch auch Koloniemacht war, zum Beispiel im heutigen Namibia und dort die Herero und Nama tatsächlich auf übelste Weise ausgebeutet, entmenschlicht und ermordet wurden. Und es schon damals auch Widerstände gab von den Herero und Nama, auch wenn sich diese Widerstandspraxis nicht in Deutschland abgespielt hat, sind es einfach erste Belege, die zeigen, dass da, wo Unterdrückung stattgefunden hat, auch immer Menschen waren, die sich dagegen eingesetzt haben. Und jetzt mal ein größerer Sprung in die 80er Jahre. In den 80er Jahren haben sich schwarze Deutsche, die sich damals auch noch als schwarze Deutsche bezeichnet haben. Ganz wichtig ist hier der Verweis auf Selbstdefinition, also schwarze Menschen bzw. Afrodeutsche, das sind Selbstdefinitionen, die sich selber gegeben wurden, statt anderen Fremddefinitionen, die stark auch mit Kolonialrassismus verbunden sind. Diese Menschen haben sich in den 80er Jahren verbündet, weil sie sehr in Isolation gelebt haben und es auch noch mehr eine Zeit war, in der Rassismus komplett negiert wurde und auch die Lebensrealität von schwarzen Menschen gar nicht anerkannt wurde. Und da wurde einfach dieses Bedürfnis geäußert, sich in Gruppen zu treffen, sich auszutauschen, geschützte Räume zeitweise zu gründen, in denen es wenigstens für einen kurzen Zeitraum möglich war, fernab von Rassismus zu sein. Aber da, also durch diese Initiativen, durch diese Gruppen, wie zum Beispiel die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland oder auch eine Gruppe schwarzer Frauen, die sich ADEFRA nennen, hat sich auch eine politische Bewegung in Deutschland gegründet. Ja, also dass auch immer mehr seit den 80er Jahren an die Öffentlichkeit gegangen wurde, um diese Lebensrealität, die einfach komplett abgesprochen wurde, die nicht gesehen wurde, auch in die Gesellschaft zu bringen. Ja.
Wenn ich jetzt mal fragen darf, kommt Ihr eigenes Engagement auch von eigenen Erfahrungen? Und wenn ja, wie sehen diese Erfahrungen zum Thema Rassismus, Gewalt und Diskriminierung aus?
Also tatsächlich bezeichne ich mich als schwarze deutsche Frau und Frau mit Sternchen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in einer weißen Familie, als einziges schwarzes Mitglied dieser Familie, in Tübingen aufgewachsen. Und tatsächlich gibt es da schon Erfahrungen, die auch mein heutiges Engagement und auch meine Arbeit bei ADE sehr stark prägen. Und es sind ganz unterschiedliche, vielschichtige Erfahrungen. Also einmal die Erfahrung von, sage ich mal, eine Einzelkämpferin in einer Gesellschaft zu sein, die sich als mehrheitlich weiß versteht, also auch als die Erfahrung, anders gemacht zu werden, also auch angesprochen zu werden als Nicht-Deutsche, was zum Beispiel für mich als Kind und Jugendliche immer sehr schwierig war, weil ich mich eigentlich selbstverständlich als Deutsche verstanden und identifiziert habe, aber dieser Hinweis darauf, anders auszusehen oder die Frage, woher ich komme, hat mich immer wieder daran erinnert, dass ich doch nicht dem Bild von einer in Anführungsstrichen typisch deutschen Person entspreche. Und es macht schon was mit einem Kind, wenn sehr früh die Auseinandersetzung anfangen muss, also auch als Kleinkind sehr früh die Auseinandersetzung damit anfangen muss, wer bin ich überhaupt, gehöre ich hierhin, habe ich hier einen Platz? Und quasi diese Fragen und Erlebnisse sind wie ein roter Faden in meiner Biografie. Und das prägt tatsächlich ein Selbstverständnis als schwarze Person. Und dann auch klar institutionelle Diskriminierung, institutioneller Rassismus. Also auch die, wenn wir mit Menschen sprechen, mit Menschen of Color oder mit schwarzen Menschen, Menschen mit Migrationserfahrung, wenn diese Menschen von ihrem Erleben in der Schule sprechen, ja, also wie auch von Seiten der LehrerInnen, pauschal SchülerInnen in die Hauptschule verwiesen wurden, obwohl sie exzellente Leistungen haben. Also da gibt es ja tatsächlich auch Belege und Studien dazu, Rassismus in der Schule. Die Biografien sind oft fast identisch, weil das Thema Bildung wie ein Wunderpunkt ist für Menschen mit Rassismuserfahrungen, weil die meisten Menschen, wie auch ich, da tatsächlich sehr viel Erfahrungen gemacht haben mit, sag ich mal, das in die Schublade stecken, ja, also dass Leistungen gar nicht gesehen werden, dass pauschal gesagt wird, schwarze Kinder, Kinder of Color, die müssen erst gar nicht aufs Gymnasium geschickt werden und so. Also das gibt es einzelne Erfahrungen, wie auch massive rassistische Belästigung auf der Straße, auch schon als kleines Kind. Dann Sprache, also die Abwertung von schwarzen Menschen als Sprache. Und dann natürlich noch ein wichtiges Thema, die Repräsentation in den Medien, was natürlich auch mich als Kind und Jugendliche beeinflusst hat. Also wie werden schwarze Menschen dargestellt? Werden sie eher positiv dargestellt oder eher als kriminell? gibt es überhaupt eine Präsenz von positiven Rollenvorbildern in den Medien? Und das war zu meiner Zeit in den 80er und 90er Jahren eher nicht der Fall. Und das zählt alles zu den Rassismuserfahrungen, die ich gemacht habe und die auch sehr viele Menschen in Deutschland gemacht haben und machen.
Und um jetzt auf das Thema noch Black Lives Matter zu kommen, was ja momentan, also wirklich, das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber noch sehr, sehr jung. Ich habe so eine Welle von einer Bewegung tatsächlich noch nie miterlebt bisher. Deswegen interessiert es mich jetzt auch, wie stehen Sie zu der Bewegung generell, aber wie stehen Sie vor allem auch zu den Vorwürfen, dass die Demos vor allem für ja so mediale Darstellungen von den Besuchern genutzt werden? Also gerade im Sinne von, ja, ich gehe da jetzt nur mit, um das perfekte Instagram-Bild zu bekommen.
Also tatsächlich habe ich mich mit Instagram nicht auseinandergesetzt, aber sehr gerne sage ich was zu den Bewegungen aus meiner wirklich sehr subjektiven Perspektive. Ich muss sagen, für mich, ich habe hier die Kundgebung in Tübingen, sage ich mal, etwas mitbegleitet, auch wenn ich selber nicht anwesend war. Also habe so die Vorbereitungen ein bisschen mitbekommen und auch die Resonanz, das Feedback über die Kundgebung gehört und auch die Bilder und Videos gesehen. Und ich muss sagen, diese Bilder und Videos, die ich sehe, also ob es auf Facebook ist oder in den lokalen Medien, Zeitungen, sind für mich tatsächlich sehr, sehr stärkend, weil für mich ist es wirklich das erste Mal in meiner Biografie, dass ich mitbekomme, dass wirklich Menschenmassen sich gegen Rassismus einsetzen auf der Straße und vor allem diese Menschenmassen organisiert werden aus der schwarzen Community. Ja, also es ist für mich, ich weiß, dass es diese Bewegung schon lange gibt, schon Jahrzehnte gibt und ich bin in dieser Bewegung auch tätig, aber es ist das erste Mal, dass es auch eine Plattform gibt, habe ich das Gefühl, und diese Plattform auch von, sage ich mal, der jüngeren schwarzen afrodeutschen Generation aktiv mitgestaltet wird. Und das war für mich tatsächlich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis, davon zu hören, das zu sehen, weil Rassismus ist so eine massive Belastung und es ist wirklich in der schwarzen Community ist auch das Thema Gewalt und auch Polizeigewalt so präsent, dass ich das eigentlich sehr, sehr positiv finde, dass es wirklich jetzt auch in Deutschland Bewegungen gibt und Menschen auf die Straße gehen, um dagegen zu protestieren. Also ich weiß jetzt nicht mit dieser Selbstdarstellung, was Sie jetzt erwähnt haben, was genau Sie damit meinen. Ich denke, dass jetzt auch durch die Bewegung sich Menschen angeschlossen haben, die davor nicht so viel sich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben. Schwarze wie weiße Menschen. Und es gibt jetzt auch viele schwarze Jugendliche und schwarze Erwachsene, die durch die Bewegung angeregt sich auch mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Also das ist nicht nur in der weißen Mehrheitsgesellschaft so, dass Menschen jetzt anfangen, vielleicht auch zu googeln, Rassismus, was ist denn das überhaupt? Gibt es da eine Definition? Und was ist überhaupt institutioneller Rassismus? Und warum ärgern die sich überhaupt? Also das ist, glaube ich, auch in der schwarzen Community so, dass es ein Gefühl dafür gibt und auch die Erfahrung gibt, es stimmt da was nicht, aber jetzt wird es benannt, dass es sich hier auch um Rassismus handelt. Und das finde ich tatsächlich eine sehr positive Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Also das mit der mit den Medien und so weiter, ich sehe das vielleicht auch nochmal aus einem ganz anderen Winkel. Es ist halt tatsächlich so, dass gerade so, wie soll ich sagen, Leute in meinem Alter und so weiter haben natürlich Idole, egal aus welchem Land. Und gerade Leute mit einer großen Reichweite nutzen die in letzter Zeit, Gott sei Dank, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber es gibt eben wirklich gerade in den Medien viel Kritik an dem Ganzen, so nach dem Motto, ja, dass diese ganzen Demos nicht als Laufsteg dienen und dass es auch nicht dazu dient, ein Bild zu posten und damit ist die Arbeit gegen Rassismus sozusagen getan. Aber das ist tatsächlich halt, das steht auch viel in Kritik, dieses Verhalten, sag ich mal.
Ja, also da jetzt verstehe ich, glaube ich, besser, was Sie damit meinen und ich kann das tatsächlich auch gut nachvollziehen. Also das ist auch so ein Gedanke, der mich beschäftigt. Also ist diese Bewegung, sind diese Proteste, ist es jetzt was Einmaliges oder gibt es da auch eine Nachhaltigkeit? Und was passiert eigentlich danach, wenn wir alle wieder nach Hause gehen, wenn wir alle wieder in unseren Alltag zurückgehen? Bleiben die Strukturen bestehen oder wollen wir auch längerfristig uns zusammensetzen und als Menschen insgesamt überlegen, okay, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wozu sind wir eigentlich bereit? Ja, also wofür möchten wir kämpfen und was können wir vielleicht auch aufgeben? Und es ist schon, das kann ich schon nachvollziehen, dass es auch eventuell die Frage einfach im Raum steht, ist es jetzt nur ein Trend 2020 und ist es jetzt schick, einmal auf die Straße zu gehen? Und hier auch von meiner Seite vielleicht auch nochmal die Erinnerung daran, dass wir in unterschiedlichen, also dass wir uns in unterschiedlichen Positionierungen befinden, wenn wir vom System Rassismus besprechen. Also das ist, wenn wir uns damit beschäftigen. Also es gibt weiße Menschen und es gibt schwarze Menschen. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich mich mit meinen Privilegien auf eine Demo begebe, als weiße Person solidarisch, oder ob ich als schwarze Person auf eine Demo gehe. Weil ich glaube schon, dass es auch sehr viel, also es braucht sehr viel Empowerment und auch sehr viel Selbstbewusstsein, um auch als schwarze Person mich wirklich vor eine Menge zu stellen, die hauptsächlich aus weißen Menschen besteht, und dort meine Meinung zu sagen und meine Erfahrungen zu teilen. Und ich kann mir, wenn eine schwarze Person für sich zum Beispiel entscheidet, ich habe das jetzt einmal gemacht und jetzt kann ich das aber gerade nicht mehr, dann hat es auch verschiedene Gründe, weil dieses Thema auch uns auch unterschiedlich beschäftigt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es, glaube ich, wichtig zu sehen, für mich ist es eine wichtige Entscheidung, zum Beispiel als privilegierte Person, in diesem Fall als nicht betroffene Person von Rassismus, zu sagen, okay, ich erlebe im Alltag nicht den Rassismus, ich teile nicht die Erfahrung, schwarz zu sein, aber was kann ich denn mit diesem Privileg machen? Ja, also wo kann ich das Thema Rassismuskritik, wo kann ich mich sensibilisieren, wo kann ich das Thema Rassismuskritik vielleicht in meinem Betrieb, in meinem familiären Umfeld, in meinem Freundschaftskreis einbringen. Ja, weil dieses Privileg, ich sag mal, nicht betroffen zu sein von Rassismus, kann ja auch genutzt werden. Genauso wie ich als schwarze Frau, die keine Behinderung hat, eigentlich auch mich eher damit beschäftigen sollte, wie kann ich zum Beispiel mich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, wie kann ich mein Privileg nutzen und wie kann ich mich für die Rechte einsetzen, ja, damit auch dieses Movement, was es ja auch in anderen Gruppierungen, in anderen Communities gibt, auch mitgetragen wird, solidarisch.
Ja.
Genau.
Und ja, wir hatten ja jetzt schon das Thema Black Lives Matter so als Trend schon ja, angeschnitten, sag ich mal, dass es keiner sein sollte. Es liegt ja jetzt eigentlich auf der Hand. Aber wie sorgt man denn am besten dafür, dass dieses Empowerment längerfristig stattfindet? Und vor allem, wenn es dann längerfristig stattfindet, inwiefern tragen wir denn dann alle Vorteile daraus als Gesellschaft?
Also ich glaube, letztendlich ist es wichtig, um die Frage beantworten zu können, erstmal zu realisieren oder zu wissen, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Ungerechtigkeit gibt. Ja, und das ist ja erstmal die erste Erkenntnis. Zu sehen, dass es Machtungleichheiten gibt, dass es Menschen gibt, denen in der deutschen Gesellschaft eher Wege offen stehen als anderen Menschen. Und es sind keine Wege, die selber, sage ich mal, aktiv geändert oder gestaltet werden. Es sind tatsächlich Steine, die im Weg stehen, sozusagen, um voranzukommen. Und das ist hier das Stichwort Diskriminierung. Und hier ist es wichtig zu beachten, dass Empowerment tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema ist. Also es gibt sehr viele Formen von Empowerment, aber wenn wir jetzt ganz konkret an das politische Empowerment denken und als an den Gedanken, dass Empowerment auch gesellschaftlich längerfristig was verändern soll, glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass es Empowerment-Räume gibt, in denen Menschen sich, also Menschen, die Rassismus betroffen sind, erstmal auch austauschen können, Ideen austauschen können, Strategien austauschen können und hieraus dann auch wieder mögliche Wege, mögliche Strategien entstehen, wie die Gesellschaft verändert werden kann. Ja, also es geht ja auf verschiedenen Wegen. Also es geht einmal individuell, wie gestalte ich meinen Alltag, wie möchte ich wie möchte ich leben, wie wehre ich mich im Alltag gegen Rassismus, und dann kann ja auch weitergedacht werden, was möchte ich denn mit meiner Community in der Gesellschaft verändern. Aber um zu diesem Punkt zu kommen, ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass es überhaupt diese Räume gibt, wo wir uns, sage ich mal, austauschen können, gegenseitig stärken können. Und es ist jetzt inzwischen tatsächlich, die letzten Jahre ist eine große Entwicklung passiert, dass Empowerment und Empowerment-Arbeit tatsächlich auch in der sozialen Arbeit zum Beispiel als wichtig anerkannt wird. Ja, also dass es auch immer mehr Power-Sharing gibt, was heißt, dass weiße Menschen ihre Ressourcen oder Räumlichkeiten anbieten oder auch Wissen teilen, um zu ermöglichen, dass schwarze Menschen, die eher nicht diese Ressourcen haben oder da eher nicht die Zugänge haben, sich, sage ich mal, auch treffen und organisieren können. Und ich glaube, das muss längerfristig implementiert werden. Also das muss was Längerfristiges sein. Und Empowerment ist, wie Empowerment auch eine lebenslange Aufgabe ist, ist, glaube ich, auch eine lebenslange Aufgabe, Empowerment-Räume anzubieten. Und ganz wichtig, Empowerment geht nicht ohne Rassismuskritik. Also es bringt nichts, wenn es schwarze Menschen gibt, die erkennen, dass es Rassismus gibt und dass sie unter diesem Rassismus leiden, wenn es nicht weiße Menschen gibt, die auch diese rassistischen Strukturen hinterfragen und daran was ändern wollen. Ich glaube, letztendlich, für mich persönlich geht es darum, also ich frage mich halt immer, möchte ich in einer Gesellschaft leben, in der es Ungerechtigkeiten gibt? Kann ich damit leben, dass ich Privilegien habe und die nicht ablege und durch dieses Privileg aber auch andere Menschen unterdrückt werden? Also so gehe ich persönlich an die Sache. Und das ist so in meinem Entwicklungsprozess eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ja, also wie viel Privileg kann ich teilen und wo spreche ich zum Beispiel auch in meiner eigenen Community Themen an, die verpönt sind oder die Tabuthemen sind zum Thema Diskriminierung. Und ich glaube, da geht es schon auch darum, selber erstmal zu sehen, okay, es gibt hier eine Ungerechtigkeit und möchte ich in dieser ungerechten Gesellschaft leben.
Ja, also Sie sagen es ja selbst, also es gibt Ungerechtigkeit, aber tatsächlich, man muss ja auch sagen, das ist ja auch bei diesen Black Lives Matter Demos, steht es auch überall auf den Schildern. Warum ist es überhaupt eine Debatte, Rassismus zu beenden oder zu bekämpfen? Ich meine, also man merkt es schon, es kommen auch Stimmen von anderen Seiten, die dann sagen, ja, aber gerade der Fall George Floyd hatte nichts mit Deutschland zu tun, Rassismus ist in Deutschland nicht so ein großes Thema, genauso wenig wie Polizeigewalt. Also irgendwie, ja.
Ja, also ich denke, es gibt Rassismus in Deutschland. Ich glaube, das ist inzwischen angekommen. Was vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist, ist, dass es auch hier tatsächlich ein großes Thema ist, dass es sehr große Konflikte zwischen schwarzen Menschen und der Polizei gibt und dass auch in Empowerment-Räumen das ein sehr präsentes Thema ist. Also massive Polizeikontrollen von Seiten der Polizei oder von einzelnen PolizistInnen und also das ist auch als Racial Profiling ja bezeichnet, also dass quasi schwarze Menschen sehr oft einfach als generell verdächtig angesehen werden und auch so behandelt werden. Das geht, kann von Schikane in der Öffentlichkeit gehen bis hin auch zu gewaltvoller Sprache und auch körperlicher Gewalt. Und ich würde jetzt sagen, es ist nicht eins zu eins zu übertragen von den USA auf Deutschland, weil USA hat auch nochmal eine andere Geschichte, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Versklavung schwarzer Menschen denken und auch gesetzlich. Aber die Institution Polizei ist auch hier eine sehr mächtige Institution. Und da gibt es sehr klar auch Rassismuserfahrungen von Seiten schwarzer Menschen durch die Polizei. Und ich finde es sehr wichtig, dass auch dagegen was gesagt wird und diese Negierung von Rassismus. Ich glaube, dass es letztendlich auch wieder was mit dem Privileg zu tun hat, weil was mich nicht trifft oder was mich, sage ich mal, nicht verletzt oder was ich nicht merke im Alltag, das ist ja gerade dieses Privileg. Privilegien merken wir wirklich erst, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und es ist schon auch ich finde, es ist einfach sehr gefährlich, Rassismus weiterhin zu negieren und Rassismus zu reproduzieren, weil Rassismus ist nicht nur in Form von körperlicher Gewalt gefährlich, Rassismus wirkt sich auch sehr negativ auf die Psyche, auf das Selbstverständnis von schwarzen Kindern und Jugendlichen aus. Ja, also bis hin zu einfach einem mangelnden Selbstbewusstsein, bis hin zu Depressionen und Suizid. Also dieses immer in Frage gestellt zu werden und egal wie sehr man sich anstrengt in der Gesellschaft, immer wieder an Grenzen zu kommen, das ist einfach sehr kraftraubend für Menschen mit Rassismuserfahrung.
Ja, klar. Was mich jetzt noch interessiert ist, ja, was sagen Sie zu den Leuten, die auf Black Lives Matter mit All Lives Matter reagieren?
Also das finde ich eine sehr interessante Frage, weil die Black Lives Matter Bewegung stellt ja gar nicht in Frage, dass alle Leben gleichwertig und gleich wichtig sind. Es ist nur so, dass die Leben unterschiedlich behandelt werden, dass wir unterschiedliche Erfahrungen werden. Und aus diesem Grund ist ja diese Black Lives Matter Bewegung entstanden. Es geht gar nicht darum, Menschen ihre Existenz abzusprechen. Es geht nur darum, auf ein Problem hinzuweisen, und zwar, dass schwarze Menschen global immer noch unter massiver Gewalt und Unterdrückung leiden und diese Unterdrückung oder eine Form dieser Unterdrückung auch durch Polizei passieren kann. Also das würde ich diesen Menschen sagen.
Und was würden Sie vielleicht jetzt zum Ende noch Menschen ans Herz legen, die sich bisher zum Thema Rassismus und ja auch Black Lives Matter noch nicht geäußert haben, weil sie selber eben nicht dunkelhäutig sind?
Also ich glaube, es geht in erster Linie vielleicht gar nicht ums Äußern, sondern ich glaube, es geht in erster Linie darum, sich zu informieren. Also es gibt inzwischen ganz viele Angebote, jetzt auch Corona-bedingt online, Podcasts, Interviews, YouTube-Videos über Rassismus, also von schwarzen Menschen, von schwarzen Fachleuten, die darüber sprechen. Es gibt eine Reihe von Fachbüchern. Also es gibt aus meiner Sicht inzwischen für jedes Bedürfnis weißer Menschen die Möglichkeit, sich zu informieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, sich hier auch die Zeit zu nehmen. Ja, also sich die Zeit zu nehmen, sich zu informieren. Es gibt auch die Möglichkeit, Antirassismus-Trainings zu besuchen, zu reflektieren. Und ich würde sagen, es geht in erster Linie darum, diesen Prozess anzufangen, als weiße Person, sich kritisch mit dem Weißsein auseinanderzusetzen. Und für mich ist dieses sich dann auch äußern oder Unmut äußern und auch was zu verändern, das ist für mich erst der zweite Schritt. Genau.
25 Jahre Free FM. Länger on air als Berblinger. Zur Gründung waren sich nicht wenige Kritiker sicher. Ein voll ehrenamtlicher Radiosender hält sich keine 3 Jahre on air. Jetzt wird Radio Free FM 25. Und damit das so bleibt, benötigen wir eure Unterstützung. Wir müssen auf DAB Plus, bevor UKW abgeschaltet wird. Derzeit sieht uns die Politik dort mal wieder nicht. Sie wollen uns auf ein Internetabstellgleis schieben. Oder noch besser, freies Radio wird mit der UKW-Abschaltung auch gleich stillgelegt. Die Jugend streamt schließlich nur noch. 1995 war man auch mal der Meinung, die Jugend schaut nur noch MTV und Viva. Wie seht ihr das? Hören wir uns auch noch in 25 Jahren? Werdet Fördermitglied, denn wir bleiben weiterhin
länger on air als Berblinger.
Free FM.